Visuelles Management gehört zu den Grundlagen von Lean Management, wird aber häufig unterschätzt oder als selbstverständlich abgehakt. Dabei steckt darin weit mehr als bunte Bodenmarkierung und laminierte Zettel. In dieser Episode spreche ich mit Carsten Fest, geschäftsführendem Gesellschafter bei Senne Products, einem Unternehmen, das selbst Produkte für visuelles Management herstellt und Lean erst eingeführt hat, als ihnen endlich die richtige Philosophie dahinter vermittelt wurde. Und er erzählt, was den entscheidenden Unterschied gemacht hat. Du erfährst, warum visuelles Management für ihn das einfachste Führungsthema auf dem Shopfloor ist, wie Shadowboards, Bodenmarkierungen und Stellplätze nicht als Dekorationen enden, sondern wirklich leben, und warum er Lean konsequent auf Deutsch denkt. Wenn du wissen willst, wie visuelles Management vom netten Anstrich zum echten Produktivitätswerkzeug wird, ist diese Folge für dich gedacht.
Der Wertstrom, der Podcast über betriebliche Exzellenz in Produktion, Einkauf und Logistik, rund um Lean Management, Digitalisierung, Führung, Transformation und vieles mehr von Jörg Zwozinski.
Herzlich willkommen in meinem Podcast über betriebliche Exzellenz. Heute möchte ich über visuelles Management sprechen. Ein Thema, das mitunter noch sehr stiefmütterlich behandelt wird, obwohl es zu den Grundlagen bei der Einführung von Lean Management dazugehört. Aber vielleicht auch auf den ersten Blick nicht gleich so wie der stärkste Produktivitätsmotor wirkt. Oder weil sich jeder denkt, na, das ist doch klar, ist doch selbstverständlich, das braucht man halt, aber eben kein Fokus wirklich auf dem Thema visuelles Management liegt, sondern man es einfach so nebenbei halt mitmacht. Mein heutiger Gast ist Carsten Fest, geschäftsführender Gesellschafter bei Senne Products. Herzlich willkommen, Carsten. Ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Episode dabei bist.
Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Lass uns damit beginnen, dass du dich ein wenig den Zuhörern vorstellst und auch darüber erzählst, was Senne Products so macht.
Ja, sehr gerne. Ich selbst bin jetzt seit mittlerweile 18 Jahren bei uns im Unternehmen. Komme eigentlich aus der Hotellerie, das heißt, ich habe Hotelfachmann gelernt, habe dann verschiedene Hotels geleitet, bin durch die Welt getingelt und irgendwann kam dann der Punkt, dass der elterliche Betrieb übernommen werden sollte, dass weder mein Bruder noch meine Cousins das machen wollten, habe ich mich dann quasi bereit erklärt. Und kann den Schritt bis heute auch nicht wirklich bereuen, hat also die komplette Zeit über hat es wirklich sehr Spaß gemacht und wir haben sehr viel weiterentwickelt. Das heißt, wir kommen ursprünglich aus dem Bereich der Sonderanfertigung, haben Dinge gemacht wie Ringbücher, Schnellhefter, aber alles das, was man halt im Schreibwarenhandel nicht gefunden hat, sondern immer individualisiert für Unternehmen und haben uns dann entsprechend weiterentwickelt, sind dadurch auch auf Lean und visuelles Management gekommen, machen nebenbei aber auch Druckerzeugnisse, Siebdruck, Tampondruck, Digitaldruck und Tape Converting gehört auch noch dazu.
Dich noch ein Stück mehr kennenzulernen, wenn du auf dein berufliches oder privates Leben schaust, gibt es da wiederkehrende Muster, Dinge, die dich kennzeichnen, die dich beschreiben?
Ja, also ich habe so einen kleinen Tick, immer wenn mir jemand sagt, dass etwas nicht geht, dann muss ich das widerlegen. Sehr zum Verdruss meiner Umgebung meistens, weil die müssen damit leben, dass ganz, ganz viel ausprobiert wird. Aber also was definitiv so eine Art roter Faden ist, dass ich nicht akzeptiere, wenn jemand sagt, das geht nicht.
Gute Eigenschaft.
Ja, anstrengend.
Das auch, ja. Ja, du weißt es ja, ich beschäftige mich auch gerne damit zu verstehen, warum es immer noch Unternehmen gibt, die das Potenzial von Lean Management nicht nutzen oder aber auch, was man alles schlecht machen kann, wenn man Lean einführt. Ihr habt ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor etwa 3 Jahren erst Lean Management eingeführt. Stimmt das erstmal?
Ja, also ist jetzt so dreieinhalb, 4 Jahre, ja, genau.
Okay, das ist gut, weil dann bist du halt ein gefundenes Opfer für mich. Genau, nämlich zu dem Thema, weil es halt noch sehr, sehr frisch jetzt auch bei dir ist. Warum, euer Unternehmen existiert ja schon viel länger, familiengeführt. Warum habt ihr Lean nicht schon früher gelebt? Insbesondere, obwohl ihr Produkte herstellt, die im Lean-Umfeld verwendet werden.
Ja, ist ein bisschen krass bei uns. Also ich sag mal, ungefähr 80% aller Produkte, die im visuellen Management auf dem Markt sind, wurden bei uns entwickelt. Uns selber wurde das System aber immer falsch erklärt. Das heißt also, wir haben es, also als ich 2008 ins Unternehmen eingetreten bin, wurde es mir quasi aus Sicht der westlichen Automotive-Industrie erklärt. Und mein erster Gedanke war, was für ein schwachsinniges System. Weil also das Einzige, was herausgekehrt wurde, war Effizienz, aber gleichzeitig mit Kostenersparnis bzw. Mitarbeitereinsparung. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, das System kann so nicht funktionieren, weil die Mitarbeiter merken, dass sie sich selber abschaffen. Und wenn ich meinen Mitarbeitern erklären soll, sie sollen an einem System arbeiten, in dem sie sich selber abschaffen, dann macht das alles keinen Sinn. Und der zweite Schritt, also das war halt ein Automotive-Berater, den ich damals kennengelernt hatte. Der nächste Schritt war, dass ich als aufgeschlossener aus Westfalen das natürlich nochmal gegenprüfen wollte. Hab das dann gegoogelt und habe bei Google exakt die gleiche Definition bekommen wie von dem Automobilisten. Und damit war für mich der Drops gelutscht. Und in den folgenden, ich sag mal, 10 bis 12 Jahren habe ich immer wieder die gleiche Erklärung bekommen. Ja, und dann zementiert sich sowas im Kopf, ne?
Also es ist mir unerklärlich, wie diese Sichtweise, die ja, ja, ich sag mal, aus den 90er Jahren noch stammt, sich immer noch so beharrlich hält.
Ja, also selbst heute, wenn ich Unternehmen treffe, gibt es noch ganz viele, die genau diese gleiche Definition von Lean haben, wo wir jetzt mittlerweile versuchen, immer so ein bisschen aufzuklären. Ne?
Und was war denn der Anstoß für dich, es dann doch einmal zu versuchen?
Ja, dann kam ein Berater auf mich zu, mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, der sagte, Carsten, also der hat meine Definition gehört und sagte, Carsten, du bist ein guter Produzent, aber vom Lean hast du so gar keine Ahnung. Leicht pikiert habe ich ihn dann gebeten, mir einmal bitte seine Definition zu nennen. Also er hat ungefähr 5 Minuten gebraucht, um mich zu überzeugen. Ab da war ich Feuer und Flamme. Wir haben uns dann direkt ausbilden lassen. Ja, und ab da war das ein Selbstläufer, ne? Also es war, wir haben in den 9 Monaten das komplette Unternehmen umgekrempelt. In 9 Monaten fast 85% aller Mitarbeiter überzeugt. Also das war schon, also es ist aber auch ein Selbstläufer, wenn man, glaube ich, die richtigen Schritte wählt.
Was war das da, was dich dann überzeugt hat? Was war das andere?
Das andere war, dass mir schlicht und ergreifend erklärt wurde, dass Lean dazu da ist, die Mitarbeiter zu befähigen, ihre Probleme selbst zu lösen. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, das versuchen wir schon seit über 10 Jahren und haben es bis jetzt noch nicht hingekriegt. Danach wurde mir auch erklärt, warum wir das nicht hingekriegt haben, weil uns halt bestimmte Tools, also wir hatten die richtige Einstellung, uns fehlten aber die Tools, die man dazu braucht, um das umzusetzen. Also wie arbeite ich wirklich an einem Shopfloorboard? Warum muss ein Shopfloorboard nicht ungefähr so aussehen, wie es im Lehrbuch gezeigt wird? Das war so ein bisschen, wir haben gelernt, dass Lean halt kein starres System ist, sondern dass wir Lean genau uns so zusammensetzen können, wie im Lego-Baukasten, wie es für uns als Unternehmen optimal ist. Und nicht so, wie irgendwer es in ein Lehrbuch geschrieben hat. Und das war der, glaube ich, der Erfolg.
Wenn man das dann in der Reihenfolge tut, dann kommen ja trotzdem am Ende die Resultate raus. Was waren die Ergebnisse? Nur mal so beispielhaft, was ihr dann damit erreicht habt?
Ja, also mit dem ersten Workshop, den wir gemacht haben, hatten wir gar nicht gedacht, dass der erste Workshop so ein Erfolg werden würde. Das heißt, wir hatten eine Liste von, weiß nicht, 20, 25 To-Dos. Und nur die 3 größten To-Dos, die wir gewechselt haben, haben uns über 300.000 Euro Ersparnis pro Jahr gebracht. Und ich sag mal, das bei einem 60-köpfigen Team, wovon halt, ich sag, roundabout 45 Mitarbeiter in der Produktion sind, ist das schon eine richtige Hausnummer, ne? Und wie gesagt, das waren nur die ersten 3 Schritte. Also danach kamen halt weitere, ne?
Ja, sehr respektabel, ja.
Ja.
Also vielleicht ist da draußen ein Unternehmer, der eben schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, Lean Management einzuführen, den ersten Schritt aber eben trotzdem noch nicht gegangen ist, vielleicht weil er unsicher war oder geglaubt hat, dass die Methoden zu alt, zu japanisch oder eben zu automotive, was auch immer, ja. Vielleicht haben jetzt auch deine Worte an der Stelle den finalen Anstoß gegeben, das halt doch mal zu probieren. In dem Fall danke, Carsten, dass du kurz deine eure Lean-Geschichte geteilt hast, weil das ist mir halt auch so ein Herzensanliegen, das ein Stück in die Welt zu tragen. Ja, also danke dafür nochmal.
Ja, sehr gerne. Also das ist mittlerweile bei uns recht regelmäßig, weil also wir genau das sehen. Viele haben halt wirklich ein komplett falsches Bild davon, wie man Lean nutzen kann. Also viel zu starr, viel zu engstirnig, und da versuchen wir so ein bisschen die Wände einzureißen, weil es ist wirklich viel leichter, als viele sich das denken.
Gut, zum Thema visuelles Management. Für mich ist das meistens schon so etwas, wenn ich eine Fabrik betrete und das visuelle Management auf hohem Niveau ist, dann ist das für mich meistens so ein erster Hinweis. Du kannst freudiger Erwartung sein, dass da noch mehr tolle Dinge auf dich warten. Oder aber, wenn es halt nicht diesen Status hat, dass man den Rest wahrscheinlich dann auch schon gleich vergessen kann. Also es ist natürlich keine Garantie dafür. Aus Hui kann dann auch wieder Pfui werden. Aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit, wenn das visuelle Management mich sofort auch anspricht, dass da noch mehr kommt. Ja. Und ich finde es auch sehr cool, wenn im Grunde genommen auf dem ersten Blick du ein Bild darüber bekommst, wie der Gesamtfluss organisiert ist, weil dann fühlt man sich irgendwie so gleich, als dass man ja gut ankommt. Ja. Aber welchen Stellenwert hat denn für dich visuelles Management?
Also visuelles Management, also gerade auf dem gesamten Shopfloor, also Produktion und Lager, ist es die Basis für mich schlechthin. Also wenn ich diese Basis nicht einführe, dann brauche ich keinen Lean zu betreiben, weil ich schaffe so viel Klarheit. Also es gibt, glaube ich, nichts Einfacheres, als Menschen über Farben und bestimmte Standardisierungen zu führen. Wenn Lean-Manage oder visuelles Management gut gemacht ist, betritt jemand das Unternehmen, also fängt quasi an, den ersten Tag vielleicht zu arbeiten, und mit einer minimalen Einführung kennt er schon 30% aller Abläufe. Das heißt also, nach spätestens 2 Tagen kennt er 30% von allem, was in der Firma passiert. Und das ist für mich die Kraft vom visuellen Management. Die Basis schlechthin.
Wie ordnest du dann das visuelle Management praktisch dann in der Fülle dieser ganzen nutzbaren Methode ein? Also, weißt du, Wertstromanalyse, PDCA, Kanban, TPM, Poka-Yoko und so weiter. Wie würdest du da das Thema visuelles Management für dich einordnen?
Hat für mich mit den größten Stellenwert. Alleine, weil es keine Person im Unternehmen gibt, die es nicht verstehen kann. Also eine Wertstromanalyse kann schon mal etwas komplizierter werden, wenn man sich halt alles anguckt. Aber beim Visuellen ist es so, jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Also bei uns im Unternehmen ist es beispielsweise so, das komplette Shopfloor-Management wird nur von den Mitarbeitern gemacht. Und also es ist eine Führungskraft da, die betreut das. Und alles andere wird nur durch die Mitarbeiter gemacht. Jegliche Verbesserung kommt nur von den Mitarbeitern. Wir geben vielleicht Hinweise oder hinterfragen Sachen, aber es ist wirklich ein Tool, wo Mitarbeiter sich am ganzen Prozess sehr, sehr einfach, aber sehr, sehr nachhaltig beteiligen können.
Ja, es ist gar vielleicht für dich gar nicht eine Methode. Es ist irgendwas Fundamentaleres dann sogar für dich.
Für mich ist visuelles Management eins der einfachsten Führungsthemen auf dem Shopfloor. Also das einfachste Mittel, um gute Führung halt zu präsentieren.
Würdest du denn so weit gehen, auch zu sagen, man sollte im Grunde genommen eine Lean-Einführung auch mit visuellem Management beginnen?
Ja, definitiv. Weil es halt einfach ist, ne?
Ich meine, es birgt natürlich ein Stück Gefahr, dass man dann viel kennzeichnet und der Grund dafür, warum man das kennzeichnet, noch nicht so richtig verstanden wird. Also wahrscheinlich muss es ja doch eher im Paket dann einführen.
Ja, also wir haben es beispielsweise so gemacht, also wir haben als erstes, also wir nennen es nicht SMED-Workshop, sondern wir nennen es Rüstzeiten-Workshop. Also grundsätzlich nutzen wir immer nur oder versuchen fast nur deutsche Begriffe bei uns zu benutzen. Und das heißt also, wir haben einen Rüstzeiten-Workshop gemacht und danach wurde klar, was uns alles an visuellen Helfern im Unternehmen fehlen. Also beispielsweise beim Rüsten haben wir über eine Viertelstunde nach einem Hubwagen gesucht. Das heißt, die Person, die gerüstet hat, der ist es ja gar nicht aufgefallen. Aber die 5 Leute, die hinterhergelaufen sind, die sind am Rad gedreht, ne? Also die waren völlig kirre und sagten dann hinterher, wie kann das sein, dass wir eine Viertelstunde hinter so einem blöden Hubwagen herrennen und den suchen, obwohl wir eigentlich genug haben? Warum haben wir nicht zentrale Stellen, wo wir den Hubwagen hinstellen? So, und da kam halt unser erster Stellplatz. Also da kam dann direkt das Visuelle, weil nur weil ich einen Platz gefunden habe, heißt das ja noch nicht, dass der Platz richtig tituliert ist. Also ich kann auch ohne Beschilderung auf der Straße fahren, ist nur nicht so effizient, ne?
Ja. Wenn ich da an eine andere Methode, nämlich an 5S denke, dann sind die beiden ja dicht beieinander. Habt ihr auch 5S etabliert?
Ja, natürlich.
Und
ja, also,
merkt ihr da das Zusammenwirken?
Ja. Also visuelles Management und 5S ist für mich fast, das sind Zwillingsgeschwister fast, ne? Weil das eine kann nicht ohne das andere. Also wenn ich Ordnung halten will, dann muss ich das irgendwie visualisieren. Und also das eine bedingt natürlich das andere. Ja.
Werbung in eigener Sache. Ich habe auch eine schöne Episode mit dem Manuel Lehmann auch genommen, just zum Thema 5S, wo wir nur darüber sprechen. Ja, ja, also klingt sehr deutlich danach, dass es eben nicht nur bloßes Transparenzschaffen ist, sondern es schreit eben auch nach mehr Schnelligkeit, Fehlerreduktion, Verschwendung vermeiden, was da alles mit drin steckt.
Ja, weniger unnötige Kommunikation. Also beispielsweise, wenn ich jetzt, ich sage jetzt einfach nur eine ganz einfache Anlieferung habe, also innerbetrieblich, wo der Lagerist vielleicht Sachen hinbringt und auch gleichzeitig Sachen abholt. Wenn ich einfach nur 2 Felder definiere, Zulauf, Rücklauf, dann braucht der Lagerist nicht mehr darüber diskutieren, wenn irgendwas bei Rücklauf steht, ob er das mitnehmen soll oder nicht, sondern wenn es auf Rücklauf steht, kann er es automatisch mitnehmen. Vermeidet dann halt wieder unnötige Kommunikation und spart wieder ein paar Sekunden, vielleicht Minuten sogar ein und lässt den Mitarbeiter am Ende entspannter arbeiten, entspannter nach Hause gehen, weniger Krankzeiten, Fehlzeiten und so weiter.
Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass der Mensch über 80% der Informationen über die Augen aufnimmt. Vielleicht ist das auch so ein Grund für den Stellenwert, den ein visuelles Management einnehmen kann.
Ja, ja, ich sage immer, gucken ist einfacher als lesen, ne?
Ja. Ja, und dann kommt noch dieser Aspekt dazu, eben der direkten Wahrnehmung, das hast du schon angesprochen, und auch diese intuitive Verständlichkeit. Ja, also das visuelle Signal ist halt leicht sichtbar, es ist leicht verständlich und das braucht halt im Hirn jetzt keine weitere kognitive Verarbeitung. Deswegen ist das so einfach.
Ja. Also als Beispiel, wenn ich jetzt Sperrflächen oder so habe, die halt rot abgekastet sind, wo Fehlscharten oder sonst was drauf sind, Wenn ich sie nicht tituliere, also wenn ich die nicht rot einkaste, muss ich halt irgendwie über Zettel etc. arbeiten und dann hoffen, dass keiner dran geht. Wenn ich das aber in einem rot abgekasteten Bereich habe, dann weiß jeder, rot ist immer eine Warnfarbe, also irgendwas stimmt damit nicht, ne?
Ja, oder es ist der leere Behälter, ja, oder es ist die Kanban-Karte, die am Regal hängt, was auch immer, ja. Oder auch jetzt Kontext mit Maschinen, du siehst, dass sie nichts mehr bewegt. Ja, und das typische Laufgeräusch fehlt und die Andon-Lampe rot aufleuchtet. Das heißt also noch bevor du wirklich darüber nachdenkst, weißt du, hier stimmt was nicht. Ja. Und das Schöne darüber hinaus ist ja noch, das ist die Information direkt am Ort des Geschehens, nicht irgendwo. Ja. Das ist halt nochmal, wenn man jetzt in Richtung digitaler Lösungen geht, eben das, was da schwieriger wird, weil wenn du am Monitor liest, Maschine 0815 hat eine Störung, dann beginnt da ja erstmal mehr. Du liest den Text, du musst die Bedeutung verstehen, du musst die Maschine 0815 dann erstmal zuordnen, die räumlich erstmal einordnen und dann bist du erst beim Handlungsbedarf ableiten. Ja, das ist natürlich deutlich abstrakter.
Ja. Ja. Also viele fragen mich immer, was ist besser, digital oder analog? Ich sage, also da gibt es kein pauschales richtig oder falsch. Es kommt halt immer aufs Unternehmen, auf die Mitarbeiter und auf die Bedürfnisse drauf an. Also wir haben es bei uns zum Beispiel gesplittet. Das klassische Shopfloorboard ist bei uns noch analog, aber viele andere Sachen sind halt digital. Auf Wunsch der Mitarbeiter ist das Shopfloorboard analog geblieben. weil es für sie intuitiver ist. Also niemand hat eine Berührungsbarriere, weil man das Analoge halt von klein auf kennt. Und selbst die Jüngeren haben dazu tendiert, es analog zu lassen, weil es für sie intuitiver einfach ist.
Das ist auch noch das Haptische, was dazu kommt.
Ja.
Ja. Ja, ich bin da bei dir. Also ich kenne eine ganze Zahl an entweder so oder auch an hybriden Modellen. Ja. Und wesentlich halte ich es, dass man sich halt tatsächlich vorher Gedanken macht, warum nutze ich jetzt was? Ja. Und häufig erlebe ich halt, dass der Weg übers Analoge zum Digitalen erfolgreicher ist.
Das definitiv, also auf keinen Fall was Digitales anfangen, bevor man es nicht analog im Griff hat. Ne? Das geht meistens böse nach hinten los.
Ja, genau, genau. Aber was bedeutet für dich jetzt visuelles Management konkret? Also was gehört da einfach mal für unsere Zuhörer alles dazu, dass man mal so einen Gesamtüberblick kriegt?
Ja, das Sichtbarste sind natürlich immer Dinge, die auf dem Boden sind, also angefangen von Bodenmarkierungsbändern, markierten Stellplätzen, Bodenfenstern, die dann einzelne Stellplätze titulieren, egal ob das jetzt Rohware, Fertigware, Ausschussware oder sonstiges ist. Dann geht es weiter an den Wänden mit Dokumentenhaltern, sei es in Form des Shopfloorboards, das halt über Dokumentenhalter dann halt geordnet wird. Auch dort arbeitet man dann wieder mit unterschiedlichen Farben für unterschiedliche Bereiche. Es geht über Wandbeschilderung, das heißt also mir läuft immer so ein kleiner Schauer über den Rücken, wenn ich irgendwo laminierte Zettel sehe, weil das so ziemlich das Teuerste, was man tun kann, ist, einen Zettel zu laminieren, und empfehle dann halt immer irgendwelche selbstklebenden Dokumentenhalter, die man aber auch wieder rückstandslos von der Wand entfernen kann, über Regalbeschriftungen, sodass Ware grundsätzlich überhaupt erstmal auffindbar ist. Vielleicht auch da über Farbsysteme gekennzeichnet werden kann, was ist es für Ware. Dann über Kanban-Systeme. Ich weiß nicht, gab's schon eine Folge über Kanban?
Nein, kommt noch.
Okay. Ne, also sodass man einfach Materialmengen sehr gut überschauen kann zum Beispiel, oder Aufträge sehr gut überblicken kann, sodass man nicht blind einfach weiter produziert, sondern sodass ein Mitarbeiter selber entscheiden kann, wann macht es Sinn, einen Auftrag quasi auf die Maschine zu nehmen und wann nicht. Also es gibt keinen Bereich im Unternehmen, wo visuelles Management nicht nutzbar ist. Also selbst in der Verwaltung nutzen wir visuelle Helfer, wie zum Beispiel an unserem Stage Result Board, wo wir dann halt so Teamaufgaben und so kommunizieren. Also alles visuell.
Ich würde noch ergänzen, also so Lichtsignale, Ampeln, anderen Boards, sowas, ja.
Ja.
Ich würde auch tatsächlich die Schattenbretter, die Shadowboards genauso auch dazu zählen, wenn die halt auch zweifarbig gehalten werden und du siehst.
Ja.
Oder gibt es ja genügend verschiedene technische Lösungen dafür, dass man sieht, okay, Werkzeug ist weg, hat jemand, dass es auch gleich schnell visuell erfasst wird, ja.
Also Shadowboards auch super wichtig gewesen bei uns. Also die Einführung von Shadowboards spart uns auch 100.000 Euro im Jahr. Wir haben eine Regel, kein Werkzeug ohne Shadowboard. Das heißt, selbst wenn es nur ein einziges Werkzeug ist, es gibt ein Shadowboard dafür. Damit klar ist, ist das Werkzeug da oder ist es weg? Führt oft dazu, also wir haben recht viele Besucher bei uns, auch den einen oder anderen, der uns erklären will, dass Lean und visuelles Management ja totaler Mumpitz sind. Das heißt, die kommen dann oft in die Firma und sehen dann ein Shadowboard, wo ein Werkzeug fehlt, und dann kommt die Aussage, ha, seht ihr, das funktioniert ja gar nicht. Ich sage, ja, warum funktioniert das nicht? Weil du jetzt seit einer Minute bei uns in der Produktion bist, einen Fehler siehst und ihn nennen kannst. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt in eure Produktion gehe? Sehe ich da auch jeden Fehler? Oder sehe ich ganz viele Fehler, wo ich nicht weiß, was ist richtig, was ist falsch? Also Shadowboards sind für mich eine der grandiosesten Erfindungen. Ich stehe vor allen Dingen darauf, wenn es halt sichtbare sind. Also wenn es nicht über Schäume in Schubladen verschwindet, weil geschlossene Schubladen finde ich immer sehr gefährlich. Und wenn es offen hängt, dann kann wirklich jeder den Fehler sehen und jeder korrigieren.
Wenn ich jetzt meine Bodenmarkierung, die Tafeln, die Sichttaschen und die Dokumentenhalter angebracht habe Wann wird denn nach deiner Meinung aus dieser schönen Dekoration, aus dieser netten Optik wirklich was Wertbringendes?
Ab dem Zeitpunkt, wo ich die Mitarbeiter einbinde. Also eigentlich ab der ersten Stunde. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Also das heißt, wenn man mit den Mitarbeitern Verbesserungen erarbeitet und die Mitarbeiter dann auch darauf kommen, das macht Sinn, diesen Stellplatz so oder so zu titulieren, dann fangen genau diese Mitarbeiter auch an, dafür Werbung zu machen im Unternehmen. Weil, also das ist ja nichts, was jetzt vom Vorgesetzten kommt, was vom Vorgesetzten erarbeitet wurde, sondern das Team hat selber etwas erarbeitet und das Team hat ein Interesse daran, dass alle restlichen Kollegen sich auch daran halten. Das heißt, die fangen dann automatisch an, dafür Werbung zu machen. Und das war bei uns, glaube ich, der Erfolg.
Es gibt ja den Effekt, ich sag mal, 3 Monate später liegen die Teile eben wieder außerhalb der markierten Flächen. Die Dokumentenhalter sind leer oder das, was drinsteckt, ist dann veraltert. Niemand schaut mehr hin. Also das Visuelle ist noch da, aber es lebt halt praktisch nicht mehr. Vielleicht ist es jetzt eine rhetorische Frage, ja, aber geht visuelles Management ohne Lean-Einführung?
Nee, also bei uns war quasi beides zusammen. Also ich trenne die Bereiche aber auch nicht. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, das ist jetzt explizit Shopfloor-Management und das ist explizit visuelles Management und das ist, also das für mich ist das alles, das gehört irgendwie alles zusammen. Und ja, also es gibt mehr als genug Unternehmen, wo es nach 3 Monaten wieder genauso aussieht wie früher. Aber das ist wie mit allem. Also das heißt, wenn ich, weiß nicht, machst du irgendwie Sport, Golf oder irgendwas?
Ich laufe.
Okay, du läufst. So, wenn du jetzt das Ziel hast, einen Marathon zu laufen und einmal trainierst, dann wirst du es sehr schwer haben, den Marathon zu laufen, sondern du musst halt, also es ist halt ein Langstreckentraining, also auch in der Lean-Einführung, in der Einführung vom visuellen Management oder einem anderen, es ist immer ein Langstreckenlauf. Das heißt also, ich muss jede Woche neu trainieren. Wenn ich jede Woche neu trainiere, wozu auch definitiv ganz viele Fehler gehören. Also ich liebe Fehler, weil dann kann man sich halt gegenseitig immer so ein bisschen wieder aufrütteln und sagen, seht ihr, funktioniert jetzt gerade alles richtig? Und dann sagen die Männer, nee, siehst du doch, da ist ein Fehler. Und dann kann man halt wieder daran arbeiten, die Sachen zu verbessern. Also wenn wir Projekte haben, wir geben jedem Projekt 8 Wochen. In den 8 Wochen, also und jede Woche gibt es eine Revision von dem bereits Erarbeiteten. In den 8 Wochen darf alles verändert werden, aber niemals abgebrochen werden. Also das heißt, selbst in Woche 7 kann ich sagen, alles, was wir gemacht haben, war Mist. Wir machen alles neu, ist kein Problem. Eine Woche haben wir ja noch. So, und nach 8 Wochen wird, also spätestens 8 Wochen wird ein Resümee gezogen. Wir haben bis jetzt noch nicht einmal 8 Wochen gebraucht, sondern in der Regel ist man nach spätestens 6 Wochen fertig.
Also ja, wahrscheinlich muss man es, nicht wahrscheinlich, man muss es einbinden. Und wie du es ansprachst mit der Mitarbeiterintegration, das ist ja dann schon ein Mehr, als ich stelle jetzt einfach mal nur ein visuelles Management hin.
Ja. Ja. Also das ist wie mit allen Sachen. Also wie gesagt, wenn ich einen Marathon laufen möchte, nur dadurch, dass ich jetzt allen sage, ich will einen Marathon laufen, dann kann ich es noch lange nicht, sondern dann muss ich halt hart trainieren dafür, dass ich es kann. Ne? Und das ist im Lean exakt gleich.
Ich möchte dann tatsächlich bei einem der Visualisierungsmöglichkeiten nochmal tiefer gehen und das wären die Bodenmarkierungen.
Ja.
Ja. So ein Lieblingsthema, das klingt trivial, ist aber beileibe nicht simpel. Ich habe in unseren Werken nie ein Produkt in der Standardisierung vorgegeben, sondern im Grunde genommen nur den darüber liegenden Standard, also was heißt gelb, was heißt blau und so weiter. Ja. Daher haben wir also sehr viel selber auch Erfahrung gesammelt mit Produkten, die da einsetzbar sind, also wirklich vom Kleben bis Malen und allem drumherum. Natürlich habe ich auch in vielen anderen Fabriken die Handhabung gesehen. Du wirst es ja auch tun, du besichtigst ja auch eine Menge Fabriken so im Laufe des Jahres. Das Problem ist ja bei Bodenmarkierungen, entweder sie sind so fest, dass auch nachfolgende Generationen auch die historischen Markierungen sehen können, oder aber sie sind halt sehr schnell unansehnlich und lösen sich ab. Es hat dazu geführt, dass wir dann gerne mal Teststreifen unterschiedlicher Anbieter auf den Boden geklebt haben, dann 2 Monate mit dem Stapler drüber gefahren sind, um eben zu der Erkenntnis zu kommen, wie ist die Qualität dieser Produkte jetzt auch. Es ist ja wirklich eine Kunst, also insbesondere, weil ja die Böden auch noch sehr unterschiedlich sind. Also ein Betonboden ist ja wahrscheinlich anders als ein Estrich, Beschichtungen, Epoxidharz, ESD-Böden. Ich meine, das weißt du sicher besser als ich. Wie bekommt ihr das hin oder wie geht ihr vor, dass ich eben die richtige Lösung für meinen Boden bekomme?
Beratung. Also es gibt nicht die eine Bodenmarkierung, die überall funktioniert. Also wir haben Kunden, die haben Produktionshallen, die sind noch vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Das heißt also, die haben wirklich noch Pflastersteine auf dem Boden liegen. Dass ich da natürlich irgendwas komplett anderes brauche als auf einem modernen Epoxidharzboden, das ist halt, ist normal, ne? So, aber wir können sagen, also wir kriegen auf nahezu jedem Boden, der ansatzweise einen festen Untergrund hat, also solange es jetzt nicht gerade Schotter oder so ist, doch selbst da würden wir was draufkriegen, aber nichts Geklebtes, sondern man muss halt immer gucken, was ist das Passende. Ich glaube, also es gibt ja gar nicht so viele, es gibt so viele Hersteller in Deutschland, also es gibt halt unzählige Händler, aber gar nicht mal so viele Hersteller. Und ich glaube, rein qualitativ tun sich viele Hersteller nicht so extrem viel. In was sich aber viele unterscheiden, ist die Art und Weise der Beratung. Und da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mit den Kunden sich wirklich die Böden explizit anguckt, auch anguckt, was fährt da drauf und was ist mein Ziel. Weil, also wenn ich eine selbstklebende Bodenmarkierung habe, ist einerseits das Ziel, dass sie irgendwann auch wieder abgeht, also dass ich sie auch abbekomme. So. Das heißt also, der Wunsch vieler Kunden, ich möchte eine Bodenmarkierung, die ich aufklebe, die exakt so lange hält, bis ich sie wieder abmachen möchte, das ist utopisch, das gibt's nicht.
Also das enttäuscht mich aber.
Ja, aber also, wir können viel, aber noch nicht übers Wasser laufen. Also wir arbeiten dran, aber so richtig klappt das noch nicht. Aber also in solchen Fällen geht man dann halt eher auf Projektoren oder sowas. Man muss aber auch gucken, wenn ich jetzt eine komplette Halle mit Projektoren ausstatten will, auch das ist halt ein Kostfaktor. Ne? Das heißt also, es gibt halt so neuralgische Punkte, wo wir Projektoren empfehlen. Es gibt auch Stellen, wo wir empfehlen, zu malen oder zu sprühen. Also wenn ich weiß, da ist eine Maschine, die ist im Boden eingelassen und da wird sich, bis die Halle irgendwann abgerissen wird, auch nichts dran ändern, natürlich kann ich da malen. Weil an der Maschine wird sich sowieso nichts ändern. Wenn ich aber, ich sag mal, einen Meter daneben nicht weiß, ob ein Stellplatz wirklich da bleibt oder nicht, dann klebe ich ihn auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht einmal im Jahr neu kleben muss. Aber das ist halt sehr, sehr individuell. Also wenn ich sehe, mit was für Materialien unsere Kunden hantieren, also das heißt, es ist nicht selten, sind da irgendwelche Metallspäne auf dem Boden. Ich habe irgendwelche Metallboxen, die wirklich scharfe 90-Grad-Füße haben. Da kann ich nur alles auf dem Boden zerstören, wenn ich die über den Boden schiebe. So, aber was man machen kann, ist mit den Mitarbeitern quasi in den Dialog zu gehen, warum Sachen so sind, wie sie sind. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, eine Palette wird immer geschoben und ich weiß, ich habe da immer einen neuralgischen Punkt, vielleicht kann man die Markierung auch ein paar Zentimeter weitersetzen, sodass der Platz zwar definiert ist, aber Sachen frei dazwischen laufen können. Oder wenn wir in der Logistik sind, machen wir mittlerweile sehr viel mit Längsmarkierungen, die aber auf Rolle sind, sodass der Kunde sich einfach Abstände frei wählen kann, damit es für seine Produktion wieder richtig ist. Also es gibt nicht die eine, also meiner Ansicht nach gibt es nicht die eine Lösung, sondern genauso wie es 3 Millionen unterschiedliche Unternehmen gibt, braucht man für diese ganzen Unternehmen vielleicht 300.000 unterschiedliche Lösungen. Aber das muss halt jeder für sich selber erarbeiten, was für sich die optimale Lösung ist. Weil ich bin überzeugt davon, das perfekte Band, was alles erschlägt, wird es nicht geben.
Ja, okay. Schade.
Ja, also wir arbeiten dran.
Das glaube ich dir, ja.
Also zum Beispiel, ich brauche jetzt einfach nur mal die Lebensmittelindustrie, die haben rutschfeste Böden. Das sind ganz andere Anforderungen, als ich zum Beispiel in einem Reinraum habe, wo ich in der Regel extrem glatte Böden habe, wo ich keine klebende Bodenmarkierung, sondern vielleicht nur eine haftende brauche, die aber auf diesen Böden fast genauso gut hält wie wirklich gut klebende auf etwas minderwertigeren Böden, ne?
Also ein Kühlraum in der Lebensmittelindustrie hat sicher andere Anforderungen.
Ja, genau. Ne? Da muss ich dann halt Kleber haben, die bis minus 10, 15, 20, 25 Grad funktionieren. Völlig unterschiedlich, ne? Und deswegen ist halt auch diese eine Lösung halt so schwer.
Ja, um es am Ende nochmal so auf den Punkt zu bringen, was ist aus deiner Sicht das eine Merkmal, das eine Thema oder Vorgehen, was du als das Entscheidende im Umgang mit visuellem Management oder auch von mir aus generell mit Lean Management betrachtest?
Ich glaube, wenn man wirklich erfolgreich sein will, ist die Führungsstruktur halt mit das Wichtigste. Das heißt also, wenn ich weiß, wie man allgemein führen sollte, um Leute zum Ziel zu bringen, dann ist die Einführung von Lean Management wirklich einfach. Also das heißt, dass die Mitarbeiter, die im Shopfloor oder auf dem Shopfloor arbeiten, wenn ich die befähige, wirklich die Probleme, die sie haben, selbst zu lösen, dann wird das sehr, sehr erfolgreich.
Wunderbar. Ja, vielen Dank, Carsten, und auch ein Dankeschön dafür, dass du heute zu Gast in meinem Podcast warst.
Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und hoffe, dass ich den einen oder anderen vielleicht linifizieren konnte.
Das hoffe ich doch. Das war's heute zum Thema visuelles Management. Danke fürs Zuhören. Wenn du Themenwünsche für kommende Folgen hast oder selbst einmal an einer Episode teilnehmen möchtest, dann schicke mir eine Nachricht. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer auf derwertstrom.de.